So, also der erste Schritt ist, ich schaue mir an, ich nehme mal jedes Wort, jeden Satz mal in die Hand, gucke es mal von verschiedenen Perspektiven an, stelle Fragen an den Text. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich schon einen Schritt zurückgehen von diesen genau hinschauen und jetzt mal den ersten Versuch starten, zu sagen, okay, um was geht's eigentlich? Nachdem ich meine Beobachtung jetzt gemacht habe, nachdem ich das entdeckt habe, die Wörter, die Sätze, die Wiederholungen, traue ich mich mal eine erste These, traue ich mir meinen ersten einen Entwurf, zu sagen, okay, was ist der Hauptgedanke? Um was geht's eigentlich in dem Text? So, ich versuche mal eine erste Überschrift vielleicht mir zu geben. Das heißt, jetzt bei all dem Studieren und bei all dem Forschen der Schrift, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Okay? Die Hauptsache muss die Hauptsache sein. Und das ist die große Herausforderung beim Studium, dass wir bei den Texten, über die wir predigen oder über die wir lehren oder die wir gebrauchen, dass wir sie so gebrauchen, wie sie gedacht worden sind. Die Intention muss passen. Und die wird dann passen, wenn wir die Hauptsache herausgefunden haben. Was ist die Stoßrichtung? Nebengedanken können interessant und spannend sein, aber das sind nicht die Hauptsachen. Die Nebengedanken und Nebenerwähnungen, die helfen, dass ich die Hauptsache verstehe. Ich habe einen Auftrag, wenn ich diesen Text habe, Vers 18 bis 27, muss ich sagen, was ist die Hauptsache? Um was geht's? Versucht mal den ersten Versuch einer. Wirklich, das Gute ist, man kann sich immer noch korrigieren, am Ende sagen, oh nee, der erste Versuch war nicht präzise genug. Ich streiche viele Überschriften durch und im Laufe der Vorbereitung werden sie konkreter, werden sie präziser. Aber ich wage immer wieder zu sagen, okay, was würde ich sagen, um was geht es hier eigentlich? Nachfolge Jesus, das ist schon mal gut, gute.
Also die Nachfolge Jesus, ihre Konsequenzen.
Okay. Nachfolge und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben?
Jesus hat das Sagen sowohl an den Menschen wie auch an die Gewalt.
Oh, sehr gut. Jesus, ja, wir nehmen es so, hat das Sagen Menschen, Naturgewalten, so, das sind Dinge, die notiere ich mir. Und die geben mir schon mal den ersten Eindruck, um was geht es in diesem Text. Aber das ist noch zu kurz, das ist noch zu weit. Ich muss es präzisieren, ich muss es jetzt mir genauer anschauen und die nächsten Werkzeuge in die Hand nehmen, damit ich wirklich nicht nur vermute und ich sage, ich denke, sondern dass ich, wenn ich vorne mich hinstelle, Freunde, und nur denke, also ich beim Studieren, beim Vorbereiten habe ich mir so gedacht, es könnte ja darum gehen. Aber prüft selber, ob das so passt oder nicht. Wenn man vorne steht, dann ist es kein Versuch, es ist kein Experiment, es ist Verkündigung. Paulus sagt später, ihr habt unser Wort als Gottes Wort aufgenommen. Das heißt, in dem Moment verkündige ich Gottes Wort und ich kann nicht sagen, es könnte sein, ich muss Klarheit haben, ich muss sagen, das steht da. Ich muss Gewissheit haben, weil nur dann kann es in Vollmacht geschehen. Sonst ist es eine Empfehlung. Das ist nicht Lehren. Lehren ist, wir sagen, das steht da. Aber bevor man das so sagen kann, muss man sich ehrlich sagen, okay, ich muss studieren, muss fragen, was steht das wirklich da, damit ich auch so weiter sagen kann. Also, die erste Versuchung, den Hauptgedankengang zu formulieren. Wir haben Jesus, wir haben Nachfolge und wir haben diese drei Dinge und wir haben Jesus Herrschaft. Peter, was glaubst du, ist die erste These, warum oder wie kommt das alles zusammen? Wie hängt das in diesem Text zusammen? Nachfolge, Jesu Nachfolge und dann diese Herrschaft, wie hängt das zusammen? Lukas?
Daran erkennt man es, also jetzt auf diesen Abschnitt bezogen, auf wen man eigentlich nachfolgt.
Okay. Guck mal in den Text an. Gibt es eine Frage? Welche Fragen werden da gestellt? Erlaube mir? Ist interessant, gell? Also, man fragt bei Jesus, erlaube mir. Wem fragt man denn? Welche Fragen wird noch gestellt?
Was für ein ist Jesus?
Ja, ich denke, das ist eine zentrale Frage. Was glaubt ihr, um wen geht es in diesem ganzen Text? Ja, voll gut. Das muss man nicht studiert haben, das müssen wir wissen. Und jetzt, was wird über ihn gesagt? Welche Frage? Was ist die entscheidende Frage? Wer ist er? Schaut mal nochmal, Vers 27. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und die See ihm gehorchen? Wen haben wir hier eigentlich? So, und jetzt, das ist eine wichtige Frage, die uns die den ganzen Text zusammenhält. Und der muss man nachgehen. Und was würdet ihr sagen, was ist das für einer? Vertrauen kann. Er ist mächtig. Der ist allmächtig, nämlich über. Wer ist er? Der Schöpfer, Gott selbst.
Er ist nicht jemand, den man einfach so nachfolgen kann, sondern es gibt Kosten für einen und er stellt Anforderungen, die Nachfolge aussehen.
Genau, aber erstmal einen Schritt zurück. Wir sehen hier, wer ist er und was muss man, um was geht es hier bei ihm? Dem Schöpfer oder diesem Jesus muss man nachfolgen. Und dann, was bedeutet diese Nachfolge, oder? Was bedeutet sie? Was lernen wir schon mal ganz grob? Was denkt ihr, was man aufgrund der Beobachtung? Was? Okay. Kein Platz für dein Köpfchen. Gibt keine Ruhe, keine Pause, keine Ruhepause. Keine Pause. So, und schon haben wir ein paar Gedanken, die uns ganz grob in einen schon mal hinführen. Um was geht es eigentlich in diesem Text? Okay? Welche Stolpersteine jetzt, also das heißt, ich formuliere nach meinen ersten Beobachtungen, formuliere ich mal grob den grob Gedankengang, den roten Faden. Um was geht's? Was denke ich persönlich, um was geht es hier? Das kann man immer später nochmal hinterfragen. Nochmal korrigieren, nochmal löschen. Macht das aber. Ich bitte euch, ich befehle nicht, aber ich bitte euch, zwingt euch mal eine Entscheidung zu treffen. Und in dem Wissen, ich muss darüber noch nicht predigen, weil bis ich predige oder lehre oder was, kann ich das noch dreimal hinterfragen. Aber bringt es mal auf den Punkt. Und dann beim weiteren Studium werdet ihr merken, oh, passt das nicht, muss ich noch präziser werden. Aber, und das Zweite ist, markiert euch oder schreibt auf, welche Stolpersteine. Was ist absolut schwierig bei diesem Text? Wollt ihr die Aufmerksamkeit eurer Zuhörer, dann sprecht über Stolpersteine. Wenn ich hierher komme und sage, okay, ich nehme eine Geschichte, die ihr kennt, wo es überhaupt keine Schwierigkeiten ist, oder wenn ich komme und sage, okay, heute in diesem Text, was ist die Zahl 666? Alle sind da. Oh, das wollen wir jetzt aber gerne wissen. Oder oft ist es so, dass weil wir selber da nicht keine Klarheit haben, umschiffen wir die Stolpersteine. Weil es ist halt schwierig. Und da gibt es halt Diskussionen, da gibt es halt verschiedene Meinungen und man umschifft die Stolpersteine. Und ich sage, konzentriert euch auf die Stolpersteine. Ja, es kann sein, dass wir selber mal auf die Nase drüber fallen, aber dann haben wir zumindest wahrgenommen, dass Stolpersteine da sind. Konzentriert euch und forscht nach. Wenn ihr Entscheidungen treffen müsst, ich hab wenig Zeit, aber ich muss diesen Text erarbeiten. Ihr könnt nicht alles, ihr könnt nicht jeder Beobachtung nachgehen. Ihr müsst dann eine Entscheidung treffen, welche Beobachtung gehe ich danach? Was gucke ich mir an und was sage ich, wenn der Herr will, vielleicht nächstes Jahr. Oder was mache ich nicht? Und dann lass dir nicht die Stolpersteine beiseite. Sag, ist ja eh schwierig. Ich begnüge mich mit den Einfachen. Nehmt die Stolpersteine. Welche Stolpersteine würdet ihr in diesem Text markieren? Okay, das ist ein großer Stolperstein. Okay, das lassen wir das mal. Aber ihr versteht den Gedanken. Wahrnehmen, groben ersten Gedankengang formulieren, das Thema kurz zusammenfassen und sich notieren, okay, wo muss ich nochmal genau hingucken? Zum Beispiel, Stolpersteine können solche Aussagen sein. Stolpersteine können theologische Schwierigkeiten sein. Lehre der Erwählung, wäre so ein Stolperstein, wenn das in Text auftaucht, oh, das klingt an. Oder zum Beispiel Glaube, was bedeutet Kleingläubige? Gibt es Großgläubige, Kleingläubige? Was ist Glaube an sich? Es ist Zweifeln, die sterben da, die sind gerade vom Sterben. Sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, hilf uns. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Ist das eine gute Reaktion, angemessene Reaktion? Wie würdest du dich dann fühlen? Du, kurz vorm Sterben, bitte hilf, oh du Kleingläubiger. So, ist das erbaulich? Das sind solche Stolpersteine, wo ich denke, hey, was ist das für eine komische Reaktion? Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Ich will dir nachfolgen. Keinen Bio-Unterricht haben. Das ist komisch. Was ist das für eine Antwort? Wieso antwortet das so? Was ist das für eine Antwort? Was bezweckt Jesus mit dieser Antwort? Ich will dir nachfolgen, aber lass noch meinen Vater begraben. Nein, du darfst deinen Vater nicht begraben. Komm, folg mir nach. Hä? Welcher Stolperstein ist hier? Priorität? Nehmen wir mal an, ich komme zu dir und du, oder ich sage, ich will dir nachfolgen. Und, oder andersrum, du kommst zu mir, ich will dir nachfolgen, nicht wegen dem, sondern wegen dem Vater gleich. Du sagst, ich will meinen Vater begraben und ich sage, nein. Alles klar, ja gut, Prioritäten setzen, der Vater halt nicht begraben, Jesus nachfolgen. Der lässt ihn die Wahl, der zwingt ihn nicht, der lässt ihn die Wahl, entweder bist du tot auf dem Kreuz. Das, wo, habt ihr da kein Stolperstein? Seht ihr da kein Problem?
Das hast du ja am Mittwoch angesprochen, ja. Er spricht ja eigentlich gegen das Gebot, Ehre Vater und Mutter.
Ehre Vater und Mutter, das Gesetz. Ist Jesus gegen das Gesetz? Sagt Jesus dem jungen Mann, ehre nicht Vater und Mutter, begrabe nicht dein Papa. Bricht Jesus hier das Gesetz? Stellt er sich übers Gesetz? Ist das überhaupt das Gesetz? Beinhaltet das Gesetz auch den Vater und Mutter begraben? Ja, nein, das ist ein riesen Stolperstein, den ich mir anschauen muss. So, versteht ihr, das sind Stolpersteine. Wo macht es mich schwierig, das theologisch zu verstehen hier? Wo macht es Schwierigkeiten? Als Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, geht, lass uns weggehen. Wir machen uns Mühe, dass Menschen kommen. Stell dir vor, ihr werdet alle gekommen. Ich sage, okay, lasst uns gehen, Lilly, komm, wir gehen. Wer mir nachfolgen will, der kommt, wir folgen. Hey, wir haben gerade aufgebaut, haben voll die Mühe gemacht, alle sind hergekommen und du willst wieder gehen? Was ist das? Wieso haust du wieder ab? Das ist doch eine gute Gelegenheit zu evangelisieren. Eine gute Gelegenheit zu lehren. Wieso geht Jesus? Wie hängen Vers 18 bis 22 und 13 bis 27 zusammen? Gehören sie überhaupt zusammen? Wir haben sie so einfach hintereinander gelesen, gell? Gehören sie zusammen oder nicht? Wenn du... Voll gut, das ist eine gute Beobachtung. Nämlich Vers 18 und 23 gehören zusammen bei Matthäus. Aber welcher Stolperstein ist? Geschah das wirklich so in der Reihenfolge? So, ist das die Reihenfolge so gewesen? Als aber Jesus die Volksmenge um sich sah, befahl er, ins jenseitige Ufer wegzufahren. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Das ist eigentlich ein Satz. Und dazwischen kommt der Einschub. Genau, und da kamen die und sprechen ihn an. Genau. Genau, und der Stolperstein ist das chronologisch genauso passiert? Wenn ja, alles klar, wenn nein, wie kann Matthäus das einfach so machen und warum macht das so? Geht nochmal in Lukas 9. Kann jemand lesen? Lukas 9 ab Vers 57. Lukas 9, 57, ja. Bei Lukas sind nicht nur zwei, sondern drei. Und was kommt dann in Kapitel unmittelbar danach? Und sie stiegen ins Boot und fuhren an See den See vorüber. Schaut mal Kapitel 8, Vers 22. Ist das? Ja. Da haben wir einen ganz anderen Zeitpunkt, die Sturmstellung, gell? Und jetzt geht man Lukas 1. Also ich habe es gesehen, dass die Sturmstellung Kapitel 8 ist, gell? Okay. Lukas 1, 1 folgende. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den von Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, da ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also, wenn ein Evangelist etwas zu der Chronologie sagt, dann Lukas. Und Lukas sagt, ich habe bewusst gesichtet, bin dem allen Dingen nachgegangen, aber habe es der Reihe nach. Also Lukas haben wir den chronologischsten, wobei Lukas nicht einfach nur eine Chronologie geschrieben hat, er hat genauso eine Intention gehabt, aber von der Reihenfolge, da ist der Lukas eher so, warum macht man, wie kann man das einfach so machen, gell? Wie kann, oh, die Bibel ist nicht echt, weil, guck mal, Matthäus hat einfach gefälscht. Hat falsche Ereignisse in die falsche Reihenfolge gestellt, hat einen voll vergessen, einen überhaupt nicht erwähnt, da waren ja drei, vielleicht waren es sogar vier, gell? So, wissen wir nicht. So, das sind Stolpersteine. Wie gehen wir damit um? Wenn wir über diesen Text lehren, müssen wir da Sicherheit haben. Und warum macht er das so? Warum bringt er die Dinge in Zusammenhang, in die Reihenfolge, die bei Lukas eine komplett andere Reihenfolge haben? Weil das sind die Leute, die dann sagen, lies mal Lukas, da steht ja in einer anderen Reihenfolge, die Bibel stimmt nicht. Stolpersteine, solche Dinge. Es gibt Erklärungen, keine Frage, zu denen kommen wir. Okay, das ist der erste Schritt. Aber eigentlich, für mich ist das einer der wichtigsten. Ich habe mir darum diese Bibel gekauft und ich male in ihr, weil das ist der erste Schritt. Ich mache Beobachtungen und ich mache sie wirklich mit dem Stift. Ich male mir Kreise, Ecken, Pfeile, notiere mir rechts und links, nimm Farben und das hilft mir, je öfters ich über die Stellen gehe mit irgendwas in der Hand, umso mehr nehme ich es auch wahr und ich, wenn ihr sagt, aber A, will ich nicht, weil meine Bibel mir zu wertvoll ist, akzeptiere ich voll, B, keine Ahnung, aus welchen Gründen man das nicht will, dann druckt es euch aus, oder tippt es euch ab, was ein guter Weg wäre, den Text wieder nochmal, wenn man denn jedes Wort mal abtippt, dann nimmt man jedes Wort nochmal genau oder schreibt es von der Hand ab, wie auch immer. Das zwingt euch wieder, den Text wahrzunehmen. Und dann malt euch, schreibt es euch ab und dann nimmt einen Stift und malt. Zeichnet, macht Kreise, malt die gleichen Worte an. Für die Verben nehme ich die Farbe, für die Pronomen, für Adjektiv, Subjekt, Prädikat, was auch immer, wer sich da gut auskennt. Oder für Jesus nehme ich die Farbe, für Jünger nehme ich die Farbe. Wo taucht überall Jünger auf? Wo taucht Nachfolge auf? Ich nehme. Okay? Ich werde das nächste Mal euch zeigen, wie am Computer, wir werden einen Beamer, haben wir bestimmt, können wir nächstes Mal organisieren, gell? Wie man dann die Sätze so anordnen kann, dass man wahrnimmt, was ist Hauptsatz, was ist Nebensatz, was gehört zu, welches Wort wird an, knüpft an das nächste und so weiter. Da kann man echt schön arbeiten und so nochmal den Text wahrnehmen, indem man den Aufbau, die Struktur wahrnimmt. Beim Evangelien ist es meist einfacher, nehmen wir mal die Briefe von Paulus, und dann habt ihr Kapitel, Epheserbrief Kapitel 1 zum Beispiel, Vers 3 bis oben rechts 14, ein Satz, das ist ein Satz. Aber wir haben natürlich Punkte und Kommen drin, dann muss man das mal machen. Aber Paulus, ein Satz. Und was ist dein Hauptgedanke? Um was geht es? Was sind Nebensätze? Was sind wichtige Worte, Verknüpfungsworte? Und wenn man das ein bisschen gliedert, wenn man das abschreibt oder wenn man die Hauptgedanken einfach nur schwarz anmalt, nur als Beispiel jetzt für unseren Text. Kapitel 8, 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer wegzufahren. Male ich mir dick an. Und als er ins Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger, nämlich die gleiche Farbe. Und ich sehe auf einmal, das ist ein Satz. Das gehört zusammen. Und in diesem Wahrnehmen, oh, das gehört zusammen, sehe ich, aber das, dann ist es ja Einschub. So, um was geht's? Und was steht im Fokus? Jesus befahl und sie folgen. Das andere ist ein Einschub, eine Erklärung. So, und ich weiß schon, wo ist mein Fokus? Was hilft mir, um die Botschaft zu verstehen? Und was erklärt diese Botschaft? Versteht ihr das? So, wenn man den Hauptsatz wahrnimmt oder den Hauptgedankengang wahrnimmt, dann hilft einem schon zu differenzieren, zu sichten, beiseite zu schieben, die vielen Dinge, die auch toll und wichtig sind, um das Eigentliche zu erkennen. Nächster Schritt, nächstes Werkzeug, das sind Beobachtungen. Das, viel Freude dabei, das ist spannend. Das kann man unterwegs machen, überall machen.
Markus, Frage.
Ja.
Als die Bibel gestellt, ich meine, wir haben das ja so in Buchform. Als aber Matthäus das Buch geschrieben hat, hat er da irgendwie, sag ich mal so, für uns auch irgendwie Farben benutzt oder irgendwie Schriftstile benutzt, wie zum Beispiel Psalm 19, dass da diesen Anfang anfängt, damit wir das verstehen, oder war das so ein typisches System, nachdem die das gemacht haben?
So.
Ich meine, auf Anhieb würde ich das in dieser Druckform
nicht so sehen, gell?
So sehen.
Genau.
Aber wenn man das so sieht, okay, ich stelle jetzt eine These auf und dann die Begründung dazu, dass er untereinander geschrieben, dann wäre das auf einmal klar.
Genau. Das Hebräische kennt natürlich verschiedene Stilmittel, die wir auf Anhieb nicht entdecken, die sie gebrauchen, um Dinge zu betonen. Zum Beispiel wäre grammatikalisch, zum Beispiel ego emi ist im Griechischen betont grammatikalisch. Und dann heißt es, ich bin, dann ist das ich grammatikalisch betont. Bei uns wird das sichtbar kursiv geschrieben zum Beispiel, in manchen Übersetzungen, um das deutlich zu machen. Weil im Griechischen sieht das jeder, der die griechische Grammatik einigermaßen gelernt hat, der sieht, oh, das ich, nicht ich bin, sondern ich bin. So, Jesus ist der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, nicht ich bin ein guter Hirte. Ich bin der gute Hirte. Da ist das griechisch betont. Das, ich glaube, im Deutschen haben wir ja auch, je nach Satzstellung, gell, was betont wird. Oder? Das kennen wir doch. Ja, wie man die Satzstellung macht, Lehrer, alle Lehrer, ihr müsst das wissen. Je nachdem, was man wo hinstellt, da liegt die Betonung drauf. Und das macht das Griechische. In der Anordnung, das ist schwieriger für uns zu ersehen. Ich glaube, ich habe das schon mal, habe ich euch von diesem Chiasmus mal erzählt? Habe ich nicht, gell? Es gibt einen Buchstaben im Griechischen, das ist ein Chi, so sieht das ungefähr aus, das ist eigentlich wie ein X. Und man hat nach diesem Buchstaben eine Art benannt, wie man die Sätze anordnet, damit man die Hauptbotschaft erkennen kann. Und zwar um Folgendes. Es geht darum, dass, ich mache das so, das ist in der Mitte, da wo sich die beiden Dinge kreuzen, das ist die Hauptbotschaft. Und da gibt es hier eine Aussage A und dann gibt es hier Nee, eigentlich, ha, falsch rum, A und egal. Und da eine Aussage A. Das heißt, das Gleiche wird da und da gesagt. Dann gibt es B und B, C und C und dann E hat keine Parallele. Wenn man den Text liest, nur als Beispiel. Und Jona und die Seeleute fürchteten sich, weil das Sturm und dann am Ende von dem Abschnitt heißt, und die Seeleute fürchteten den Herrn. Und die Seeleute warfen all ihre Ladung über Bord. Und die Seeleute warfen Jona über Bord. Und sie ruderten und sie ruderten. Und sie haben gefragt und sie haben gefragt. Und er hat gesagt und er hat gesagt. Es gibt Parallelen dazu. Aber dann gibt es eine Aussage, wenn man genau hinschaut, die hat keine Parallele. Und die steht ohne ein. Und das ist zum Beispiel, Jona sagt, ich bin ein Hebräer. Und glaube an Gott, der Himmel und Erde und auch das Meer gemacht hat. Diese Aussage hat keine Parallele. Die steht in der Mitte von dem hebräischen Text, von diesem Kapitel 1. Und er sagt, um was geht es in diesem ganzen Abschnitt? Um wen geht es in diesem ganzen Abschnitt? Um Jona? Um die Leute, die aus Nineveh kommen? Tarsis? Dass sie Jona über Bord werfen? Nein, es geht hier um den Schöpfer Gott, der hier all das gemacht hat. Gott ist im Mittelpunkt. Der Text im Hebräischen wird so angeordnet, dass diese Aussage in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist wie Farben, verstehst du so? Nur für uns im Deutschen nicht so sichtbar. Ganze Bücher werden aufgebaut. Die Geschichte um Ismael ist ein Chiasmus. Die ganze Geschichte, wie Ismael dargestellt wird, ist in so einer Parallelität aufgebaut und in der Mitte kommt die Hauptaussage. Genau. Es kann über ganze Bücher kann sich sowas erstrecken und glaub mir, das findet man nicht bei einmaligem Lesen. Da muss man die ganzen Bücher schon mehrmal gelesen haben. Hey, das wiederholt, das habe ich schon mal gelesen. Das ist mir sehr bekannt. Und natürlich, je näher man jetzt an die Originalsprache kommt, umso einfacher ist es so. Und es gibt über Kapitel, es gibt über Verse, gibt es diese Chiasmen. Das heißt, Paulus gebraucht in seinen Briefen, gibt es immer wieder solche Aussagen, solche Parallelen. Und er stellte die Hauptaussage in die Mitte. Das heißt, wenn man das rauskriegt, und es gibt gute Leute, die viel Zeit haben, sowas rauszufinden. Mein Lehrer, Bernhard Knies, der ist voll der Experte darin. Da schlagen einem die Ohren. Aber der hat auch die hebräische Sprache studiert und ist da einfach echt fit darin. So, das sind so Mechanismen. Oder zum Beispiel Psalm 119, wo eben achtmal dann Aleph am Anfang die Buchstaben stehen. Und das sind solche Dinge, die da wird übertragen sind, markiert, da wird farblich gearbeitet. Aber das ist mehr da geht es mehr um Rhythmik zum Beispiel. Mehr um sprachliche Dinge, grammatikalische Dinge, die Dinge betonen, in den Mittelpunkt stellen, hervorheben. Und daher, Freunde, ich hoffe, das erschreckt euch nicht. Auf diese Ebene will ich noch nicht gehen, weil das ist etwas, das übersteigt unsere Kapazität und unsere Fähigkeit in manchen Dingen. Glückselig, wem das Gott gibt und die Fähigkeit und die Zeit dafür. Aber diese Dinge helfen uns, präziser zu sein. Bitte versteht das. Diese Dinge sind nicht, die sagen, jetzt kann ich die Bibel erst verstehen, wenn ich sowas kann, wenn ich das entdecke. Nein, nein, wir wissen, um was eigentlich geht, gell? Um wen geht es im Buch Jona? Um Jona? Nee. Ja, um Baal. So, und ich weiß es ja, ich muss kein hebräischer Experte sein, aber jetzt, wenn ich aber mir die Zeit nehme und studiere und forsche, kann es sein, dass ich auf solche Dinge stoße und dann auf einmal werde ich präzise, genauer und für die Hörer manchmal sogar interessanter. Weil ich dann zeigen kann, guck mal, wie tief das Wort Gottes ist. Und guck mal, selbst der Aufbau bestätigt es. Oh ja, nicht, ich sage irgendwas, es geht, aber hier kann ich es nochmal Ihnen etwas zeigen, was über das hinausgeht, was ich schon immer gelesen habe. Das ist, wo ich mich bemühe, in Bibelstunden, in Predigten, noch etwas zu zeigen, ein bisschen tiefer zu gehen, um diese Dinge hervorzuheben. Okay, so einigermaßen, ja? Also grammatikalisch, sprachlich und von an der Anordnung gibt es Stilmittel, um solche Dinge hervorzuheben, die wir jetzt sozusagen farblich und hier markieren und so weiter. Aber als Markus, Matthäus, welcher Schreiber auch immer die Bibel schrieb, er schrieb sie, keine Frage, beeinflusst von seiner Prägung, von seiner Zeit, von seiner Kultur, von seiner Sprache, aber inspiriert durch den Geist. Solche Dinge, das ist etwas, wo der Geist sie führt und leitet, und ob sie es wissen oder nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht nachher, oh Herr, was? Ich habe, oh, was ist dabei rausgekommen? Nicht so, was macht meine Hand da gerade? Das war es nicht, so wie Tintenstrahldrucker, weißt du? Sondern schon geleitet, geführt, aber ich denke, ihr kennt es, oder? Ihr macht, ihr tut, ihr lest, ihr bezeugt und nachher dann denkt, oh Herr, das war ich irgendwie nicht, gell? Da man merkt, da hat der Geist gewirkt und bevollmächtigt. Ich denke, in diese Richtung läuft das. Okay, beobachten. Freunde, das ist das einfachste und das wertvollste Werkzeug, finde ich. Neben dem, was jetzt gleich kommt, also als drittes Werkzeug. Viertes. Das nächste Werkzeug ist, und jetzt kommen wir zu dem, was wir schon kurz angesprochen haben, die Notwendigkeit.
Entschuldigung.
Ja.
Der erste Schritt war alles beobachten, das zweite die erste These.
Nee, das ist alles, das gehört zu beobachten. Okay. Danke. Erst beobachten und dann am Ende von diesem Schritt beobachten, mache ich eine These und markiere mir die Stolpersteine, die ich entdeckt habe. Das ist ein Schritt. Zweiter Schritt. Beim Beobachten, meistens, und ich hoffe, ihr lest es in eurer Bibel, und so oft es geht in eurer Bibel, weil dann wird das zu eurem Text auch. Aber jetzt kommt der Schritt, jetzt müsst ihr es in verschiedenen Übersetzungen lesen. Aus mehreren Gründen. Weil wir eben keine griechischen Experten sind und wir haben nicht die Ausbildung und vielleicht nicht die Möglichkeiten, auch nicht die Zeit und auch nicht die Kapazität, wie auch immer, jetzt noch parallel sich eine griechische Sprache beizubringen, wie es manche echt getan haben. So die haben gesagt, okay, ich will es lesen, und dann haben sie sich selbst Griechisch beigebracht. Alle Achtung. Es gibt Übersetzungsvarianten. Es gibt Übersetzungsmöglichkeiten. Nur als Beispiel, das griechische Wort Beistand oder eine andere, das griechische Wort Parakaleo, das oft für den Heiligen Geist gebraucht wird, als Paraklet. Habt ihr schon, vielleicht schon mal gehört? Ja, Paraklet. Das ist, Jesus spricht von Beistand. Dieses griechische Wort kann bedeuten ermahnen, bitten, trösten, einladen. Ermahnen, bitten, trösten, einladen. Und die Bedeutung dieses Wortes, bestimmter Kontext. Ob das jetzt ermahnen ist, ob das bitten ist, oder ob es trösten ist, oder ob es einladen ist. Unter anderem, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ermahnen, bitten, trösten, halt. Das ist der Paraklet, aber das ist bestimmter Kontext. Und der Übersetzer muss eine Entscheidung treffen. Wie übersetzt er dieses Wort? Und dementsprechend aber gibt es solche, die haben sich dafür entschieden, die anderen haben sich für das entschieden. Aber von meinem Deutschen her, oder ein anderes Wort, Liebe, gell? Habe ich Liebe, aber im Griechischen gibt es die Agape und die Phileo und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Als einer, der jetzt die griechische Sprache nicht beherrscht, woher soll ich das wissen? Da hilft der Übersetzungsvergleich. Weil der Übersetzungsvergleich zeigt uns, dass es verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung gibt. Ihr nehmt also Übersetzungen nebeneinander. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten zu tun. Ihr geht in euren Schrank und ihr seid gesegnet und habt 5 verschiedene Übersetzungen. Und schlagt alle sie auf, legt sie nebeneinander und lest mal jeweils die Übersetzung. Wenn ihr das macht, nehmen wir mal an, ihr habt 3 Übersetzungen, nehmen wir mal an, ihr 5. Und jetzt lest ihr den Text nochmal. Wie oft habt ihr den Text wieder gelesen? Mindestens wieder 5-mal oder 3-mal. Merkt ihr das? Wie oft man den Bibeltext dann liest bei der Vorbereitung? So, es gibt die Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wer im Zeitalter Computer lebt, der mittlerweile bibelserver.com, und dann habt ihr Haufen Übersetzungen. Kopiert euch den Text, nehmt ein Blatt Papier, links Elberfelder, dann kommt und kopiert sie, druckt sie euch aus und dann habt ihr auf einem Blatt verschiedene Übersetzungen. Und dann lest. Und schaut, Wie ist das übersetzt? Gibt es Unterschiede? Wenn ihr merkt, dieses Wort wird überall gleich übersetzt, dann gibt es keine große Schwierigkeit bei diesem Wort. Das andere Wort, aber da taucht, das Wort taucht da so auf, da wird es anders übersetzt, dann nochmal anders übersetzt. Dann könnte es sein, dass dieses Wort so oder so man übersetzen kann. Es gibt eine andere Möglichkeit. Ihr kauft euch das hier, das Neue Testament. Es gibt auch das Alte Testament. Hexapla. Kommt von 6, glaube ich, gell? 6 Bibelübersetzungen in einer Übersicht. Guckt mal. Deswegen so dick. 6-mal Jesus in Buchstaben, voll gut, gell? So. Das ist Hexapla. Das ist ein dickes Werk. Da gibt's, das ist jetzt Neues Testament und da gibt es 2 Bände fürs Alte Testament. Und hier haben wir Züricher Übersetzung. Das sind alles Übersetzungen, die wortgenau sind, am Wortlaut sind. Das sind keine Übersetzungen wie eine gute Nachricht, Hoffnung für alle und so weiter. Die habe ich überlegt, alle heute mitzubringen, aber die Kiste wurde so schwer, dann habe ich sie wieder rausgelegt. Ich nehme nur das mit. Züricher Übersetzung, Luther, Schlachter, revidierte Elbe, Elberfelder, Menge und noch die alte Elberfelder. So, 6 Übersetzungen nebeneinander. Und wenn ich dann meinen Text habe, dann schlage ich auf und das Herrliche ist, es ist wirklich so, schaut mal, es ist so wirklich Vers für Vers, Vers 4, Vers 4, Vers 4, komplett, es geht durch, Vers 4, Vers 5, ich kann so durchgehen und den gleichen Vers 6-mal lesen in 6 verschiedenen Übersetzungen. Allein das ist schon interessant. Ja? Vielleicht mache ich mal jetzt mal einen Versuch und lese unseren Text, zum Beispiel 1, 2 Verse. Matthäus 8. Das wäre auch so eine coole, so eine Bibel für Sonntag so mitnehmen hier. So 6 verschiedene Übersetzungen. Da hast du gewonnen. Bei jedem Prediger. Okay, ich lese nur mal einfach mal so 6-mal. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer wegzufahren. Als Jesus sich dann wieder von großen Volksscharen umgeben sah, befahl er, an das jenseitige Ufer des Sees hinüberzufahren. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer wegzufahren. 6-mal taucht da etwas auf. Ihr merkt, was muss ich mir genau anschauen? Wo gibt es eine Variante? Was ist die Volksmenge? Okay. Allein durch den Übersetzungsvergleich merke ich, okay, ich muss mir mal die Volksmenge anschauen. Ist das eine große Volksmenge, eine Volksmenge oder einfach nur Menge? Hat nicht die Menge-Übersetzung, nee. So, ich gucke mir das mal an und einfach durchlesen, dass man gerade ein paar Sekunden, ich nehme wahr, okay, da gibt es Unterschiede. Und diese Unterschiede wiederum machen mich sensibel, was kann ich mir noch mal genau anschauen? Freunde, ich weiß, ich will euch nicht erschlagen. Ich will euch nicht erschlagen. Zu einem will ich euch sagen, das ist nichts, was man nebenbei geschwind macht. Aber das andere ist, ich will euch Dinge zeigen und ihr müsst sagen, oh, das muss ich jetzt alles machen. Ja, wann soll ich das denn machen? Ich will euch sagen, es sind Werkzeuge und wenn ihr was baut, da gibt es verschiedene Sägen, gell? Und dann entscheidet euch für eine. Und ich sage, ist gut, dann wenigstens eine Säge und nicht mit Hand. Ja? So, das heißt, ich zeige euch Werkzeuge und ich hoffe, so manche Messer liegen einfach besser in der Hand und reiben und keine Ahnung. Und schaut, das leuchtet mir ein, das hilft mir. Oh, so ein Übersetzungsvergleich, weil ich glaube, das würde mir helfen. Wenn ich euch das hier zeige, würde ich sagen, das würde mir gar nicht helfen. So sieht das hier aus. Sehr fein schon mal. Das hier steht, zu jedem griechischen Wort in der Bibel, also im Neuen Testament, jedes Wort ist hier aufgeführt, jedes Wort in der Bibel, also im Neuen Testament. Und dann wird jedes Wort wird deklariert, bestimmt. Ist es Singular, Ist es Einzahl, Mehrzahl, ist es männlich, weiblich, in welcher Zeitform? Ist es Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit? Und dann wird es dekliniert. Akkusativ, Feminin, Plural, Partizip und so weiter. Und dann Bestimmung mit der Endung und so weiter. Das heißt, jedes Wort wird, ich kann Ihnen jedes Wort genau anschauen und sagen, was ist das hier, was habe ich hier eigentlich für ein Wort? So weit kann man, das machen wir jetzt nicht. Ich habe es als Beispiel mitgegeben. All die auf die Bibelschule gehen, dürfen sich freuen. Ja, die dürfen sich damit befassen. Also man kann noch tiefer gehen. Ich wiederhole es noch einmal, weil ich habe Angst, ich verliere euch. Freunde, bitte versteht mich richtig. Das sind nicht die Werkzeuge, wo man sagen kann, nur dann kann ich die Bibel richtig verstehen und lehren. Das sind Werkzeuge, die mir helfen, präziser zu sein. Es gibt Bibelstellen, die sind absolut klar. Da muss ich nicht bestimmen können, ist das in welcher Form ist dieses Wort geschrieben. Das ist absolut klar. Aber es gibt Bibelstellen, da kommen wir ins Schleudern, gell? Da gibt es Stolpersteine. Und dann kann ich nicht sagen, oh nee, dann Stolpersteine halt schwierig, dann umschiffe ich und rede nur über das, was klar ist. Dann muss man hingehen und sagen, und da muss ich mich drum bemühen, dass es klar wird. Und dann merke ich, aber jetzt hilft mir, jetzt reicht mir nicht einfach nur, ich lese meine Übersetzung. Vielleicht hilft mir das jetzt, eine andere Übersetzung zu lesen. Ich gehe einen Schritt weiter. Und dann merke ich, oh, in diesen Übersetzungsfolge merke ich, dieses Wort ist gar nicht so einfach. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Und so kann ich tiefer gehen und genauer, präziser werden. Es gibt Möglichkeiten, die Stolpersteine wirklich aus dem Weg zu räumen. Und nicht zu sagen, ja okay, ich glaube es jetzt einfach mal. Das ist zu naiv. Okay, ist das abschreckend für euch? Ist das... Oh, ich habe so ein bisschen Angst, dass es euch vergrault. Aber beobachten geht doch, oder? Ja. Bibelübersetzungsvergleich geht doch auch, oder? Das kann man machen. Also, es gab es bei welchem, das Blättle kommt immer, so ein gefaltetes Brüderhand nehmen. Auf jeden Fall, das gab es eine Zeit lang richtig voll oft ein Angebot, aber es ist halt schwer und man braucht ein Regal dafür, das ist ja nicht ohne. Wie gesagt, ja, aber ich fand es einfach auch gigantisch so, ich fand es cool, einfach nur wegen der Größe und fand ich es cool. Also. Ja? Ja, oh ja, oh ja, das ist sechsmal Gottes Wort, hallo, das ist, es hat Gewicht, es hat Gewicht. Von Hand. Eigene Übersetzung. Oh, stimmt, das wäre viel besser. Okay. Wenn ich an dieser Stelle bin, dann sage ich doch, es gibt andere, ich habe Werkzeuge ein bisschen gebracht, die es ein bisschen erleichtern. Gerade weil man eben nicht... die Ursprachen so beherrscht, aber es gibt Möglichkeiten. Erste wäre zum Beispiel hier so eine Studienbibel. Ja, ihr wisst, soll ich schön im Regal haben und dann rausholen, wenn man Stolpersteine hat, damit man wirklich nachschaut. Das ist eine Studienbibel, die ich sehr mag, und zwar ist die nicht so, dass ein bisschen Text und dann die Erklärung so Vers für Vers. Diese Studienbibel beschränkt sich nur auf Wörter. Das heißt, hinter vielen Wörtern, nicht hinter, im Prinzip hinter jede oder jedes Wort wird hier hinten erklärt. Jedes hebräische und griechische Wort wird erklärt und ist mit so einer Strong-Nummer versehen. Das heißt, nur als Beispiel, und hinten ist ein Lexika, hinten ist das, die Nummer, dann das Wort in Hebräisch und Umlautschrift, dass man es auch in Deutsch dann lesen kann, und drunter die Erklärung und mit den Versen, wo dieses Wort auch noch auftaucht. Voll gut, oder? Und dann kann man hingehen und einen Text lesen und jetzt gerade mal vielleicht unser Text, Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Und dann Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 18. Und da bin ich hier. Als aber Jesus eine Volksmenge 3.645. Merkst du bitte, 3.645. Da gehe ich hin und suche die Nummer 3000. Ich habe ein Computerprogramm, wo ich klicke drauf und dann drück, erscheint das. Oh ja, wahrscheinlich auch. 3600. Gibt es verschiedene Versionen, kann ich auch dann mal vorstellen. 3645, gell? War das so? So. Und dann haben wir das Wort Ochlos und das unorganisierte, unordentliche Menge, Masse, Volksmenge. Oh, eine unorganisierte, unordentliche Menge, das ist ein Massenauflauf, das ist Weihnachtsmarktstimmung. Ja? Pöbel. Ist es gut?
Ja.
Oh. So. Kein Hexenwerk. So. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn gerade das Wort nicht da mit der Nummer drin, gerade in der Übersetzung, weil sie, sonst würde es den Text sprengen, aber jedes Wort ist auf jeden Fall mal da. Das heißt, wenn die Volksmenge hier nicht die Nummer hat, dann gibt es an einer anderen Stelle Volksmenge mit dieser Nummer. Und das ist sowohl fürs Alte Testament wie fürs Neue Testament jedes Wort mit einer kurzen Definition, mit einer kurzen Beschreibung. Ich denke, für das, was wir machen, ist das sehr hilfreich. Es gibt sowas hier. Ist es okay, wenn ich kurz das vorstelle, dann schleppe ich nachher das nicht nochmal. Das ist, was ich sehr mag. Das ist die Interlinear-Übersetzung. Im Prinzip geht es um Folgendes. Das ist der griechische Text des Alten Testaments. Neues Testament, hier ist, habe ich noch, das Alte Testament, nicht billig. Deswegen gibt es immer Bände und ich ab und an leiste ich mir dann mal ein Band. Aber das ist komplett das Neue Testament, hier drin. Und hier ist der griechische Text. Und jetzt lese ich euch mal, das ist gut, jetzt lese ich euch mal, wie es im Griechischen klingt, wenn man das einfach 1:1 übersetzt, okay? Unseren Text. Matthäus, also ich lese ihn jetzt nicht in Griechisch, keine Angst. Das, ja, ich habe studiert. So, ich sage mal so, ich habe mich durchgekämpft. Oh Mann, bevor ich, der erste Test zu Griechisch war eine Deutschprüfung. Deutsche Grammatik, weil ohne deutsche Grammatik ist schwer Griechisch studieren. Und ich komme in die 5. Klasse und dementsprechend auch schlechter Schüler. Und dann habe ich den Test gemacht, deutsche Grammatik. Und meine Lehrerin hat den Test korrigiert, kam zurück und sagt, ich habe für euch gebetet. Und ich bin wirklich nach Hause gefahren, glaubt mir, ich bin nach diesem Test nach Hause gefahren und gesagt, Herr, ich kann die Koffer packen. Ich kann das nicht. Und ich sage, aber wenn du willst, dass ich hier auf der Bibelschule bin und Griechisch machen muss, dann musst du es mir geben. Nicht im Schlaf, aber geben. Und ich bin nach Hause, habe mir aus dem Internet deutsche Grammatik runtergeladen, ausgedruckt und habe angefangen zu pauken. Akkusativ und alle Zeitformen und alles. Und dann in 3 Wochen reingepaukt, damit ich überhaupt Griechisch machen konnte. Gott hat Gnade geschenkt. Irgendwie hat es geklappt. Ich bin nicht rausgeflogen. Genau. Aber ich bin jetzt kein griechischer Experte. Ich verstehe die Sprache in dem Sinne, ich weiß, wie sie aufgebaut ist. Ich weiß, wie sie funktioniert. Ich kann den Text lesen. Ob ich alles verstehe im Griechisch, das ist eine andere Sache. Aber dazu gibt es so gutes Werkzeuge. Jedes Wort wird definiert, deklariert. Muss ich alles in Tests machen. Aber hier, es wäre cool, das in Tests zu haben. Wuhu. Ja, wunderbar. Also, ich lese es euch mal, Vers 18. Gesehen habend aber Jesus eine Volksmenge um sich, befahl wegzufahren das jenseitige Ufer. Das geht noch, gell? Aber das ist so im Griechischen, so Wort für Wort. Und dazu gekommen, ein Schriftgelehrter sagte zu ihm, Meister, ich will folgen dir, wohin du gehst. Und sagt zu ihm, Jesus, die Füchse Höhlen haben und die Vögel des Himmels, Nester aber der Sohn des Menschen nicht hat, wo das Haupt er hinlegen kann. Ein anderer aber seine Jünger sagte zu ihm, Herr, erlauben wir mir zuerst wegzugehen und zu begraben meinen Vater. Aber Jesus sagt zu ihm, folge mir und lass die Toten begraben, ihre Toten. Und hineingestiegen ins Boot folgen ihm seine Jünger und siehe, ein großes Erdbeben entstand auf dem See, sodass das Boot zugedeckt wurde von den Wogen. Er aber schlief, und hineingegangen weckten sie ihn. Interessant, gell? Hineingegangen weckten sie ihn, sagend: Herr, rette, wir kommen um. Und er sagt zu ihnen: Warum verzagt seid ihr, Kleingläubige? Dann aufgestanden herrschte er an die Winde und den See. Und es entstand eine große Meeresstille. Aber die Leute wunderten sich, sagend: Von welchen Beschaffenheit ist dieser? In Anbetracht dessen, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Interessant, gell? Das ist der griechische Text, also die Worte 1:1, so wie sie im Griechischen in Reihenfolge sind und im Deutschen einfach. Wir stellen natürlich im Deutschen um, damit es flüssiger ist. Und jetzt könnt ihr verstehen, je eine Übersetzung, die näher am Wortlaut und am Satz ist, umso holpriger ist sie. Und die Kunst ist, den Charakter des griechischen Textes zu behalten und trotzdem nicht holprig zu klingen. Und die Elberfelder ist schon im Vergleich dazu sehr flüssig, oder? So, wenn man denkt, oh, die ist nicht so leicht zu lesen. Doch, das ist schon sehr gut gemacht. Und trotzdem noch so nah. Nicht so nah, wirklich sehr, sehr gut dran. Aber hier nimmt man das hier. Ist euch was aufgefallen? Was? Oh, das ist sehr interessant. Da gab es so 1, 2, 3 Sachen, gell? Erdbeben, dann hineingegangen, so ein Boot, gibt es einen Ort, wo er drin lag, unten, oben, wo lag. Das heißt, was müssen wir dann anschauen? Wie waren die Schiffe da? Wie waren die Schiffe gebaut? Wo lag Jesus da eigentlich? So. Oh, geht. Ja, voll gut, gell? Oh. Und dann, ich finde es voll klasse, von welcher Beschaffenheit ist dieser? Oh, cool. Ja. Also, und dann entdeckt man solche Dinge, oh, und die Zeit verfliegt. Und dann denkt man, oh Mann! Genau das wollte ich euch zeigen. Dann, das ähnlich, die heißt interlinear. Das ist einfach nur ohne Erklärung, ohne gar nichts. Dann gibt es sowas wie hier. Das ist von Haubenbeck und Siebenthal, das sind beide Dozenten in Gießen, an der Hochschule in Gießen. Und das ist der Griechischlehrer von meiner griechischen Lehrerin gewesen und von diesem Mann, der das auch so beherrscht. Also, in Gießen ist das gewesen. Und er und die haben den Text, also Vers für Vers sind sie durch und haben nicht jedes Wort erklärt, aber wichtige Worte rausgenommen, einige Worte aus dem Text rausgenommen und sie dann eben auch mit kurzen Anmerkungen. So bekommt man auch einen Einblick. Nur als Beispiel gehe ich wieder in unseren Text. Ihr merkt schon, was für Hilfsmittel es gibt, gell, dass man viel Zeit damit verbringen kann, das Wort Gottes zu studieren. Kapitel 8, nochmal, um unseren Text wieder aufzugreifen, Vers 18. Dann werden Worte definiert einfach. Da steht zum Beispiel, das ist jetzt schon zu tief, in welcher Zeitform diese Worte stehen. In Vergangenheitsform, die Volksmenge wird erklärt, eine Volksmenge um sich herum. Dann wird gesagt, in welcher Form das beschrieben wird. Sich von vielen Menschen umgeben. Befehlen anordnen, zum Beispiel er befahl. Dann wird das Wort erklärt. Hier habt ihr zu den einzelnen Versen Hilfestellungen, ohne Griechisch zu können, zu lesen. Dann werden einzelne Worte genommen und sie werden näher bestimmt. Okay? Das ist... Dum, dum. Oh. Das Gleiche, ich habe einfach ein paar Literatur, ein paar Bücher, um zu sagen, diese Werkzeuge. Das Gleiche finden wir hier auch. Das ist auch, das ist einer, der auch einen griechischen Text nimmt und übersetzt mit Strongnummern, mit Erklärung. Vers Kapitel 8, Vers 15, Vers 18 ist es unser. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, ins Ufer wegzufahren. Und dann gibt es immer wieder Erklärungen in Fußnoten zu diesem Text auch. Das sind so Hilfestellungen, das sind so Bücher hier, die habe ich mitgebracht, und die das erklären. Und wer sagt, okay, jetzt packt es mich. Jetzt, wenn die Zeitformen und alles auch nicht unwichtig sind, aber woher weiß ich, was für Zeitformen es gibt und was sie bedeuten, gibt es dieses Büchlein dazu. Ich finde, auf einem sehr einfachen Niveau, für so Dumme wie für mich, gut verständlich, gibt es beschrieben, das Verb und seine Formen wird erklärt. Ja? Welche Formen gibt es? Im Griechischen gibt es mehr als im Deutschen, das nicht verwirren lassen. Und Worte haben viele Bedeutungen, schon mal gut, gell? Und so erklärt er das uns sehr gut. Verben treffen Aussagen. Und dann, welche Verben es, Aktionsverben. Jemand tut etwas, jemand lässt etwas tun. Zum Beispiel, lasst euch taufen. Ja, das ist aktiv-passiv. Nee, doch. Ich muss etwas tun, ich muss mich aber taufen lassen. Ich muss etwas tun, aber ich muss etwas an mir tun lassen. Das ist eine zeitliche Form. Man tauft sich nicht selber, tauft euch. Das hat was mit der Verbform zu tun, wie sie bestimmt wird. Lasst euch taufen. Man kann sich nicht selbst taufen, aber man muss sich taufen lassen. Zum Beispiel solche Dinge. Und da werden all diese Worte, Verben, Subjekte, die ganzen Formen werden hier erklärt. Konditionalsätze. Nur, damit ihr merkt, damit ihr das Gefühl, das ist nicht einfach nur Spinnerei oder abgehoben. Zieht Christus an, zum Beispiel. Ich denke, ja, erst mal abgesehen, wie zieht man ihn an, gell? Das ist eine andere Sache. Aber das steht in einer Form, die beginnt und die permanent andauernd geschieht. Das heißt, man zieht Jesus Christus nicht nur einmal an, sondern man muss jeden Tag aufs Neue sich ihn anziehen. Das wird in dieser Verbform ausgedrückt. Man zieht ihn an und dann steht man morgens auf und sagt, okay, Jesus, Kleiderschrank. Wieder Jesus. Nächsten Tag wieder gleich, was ziehe ich an? Wille oder Jesus? Jesus ziehe ich wieder an. Und das muss ich jeden Tag aufs Neue tun. Das ist, allein von der griechischen Form ist das gegeben. Permanent anfangend und dann geht es jeden Tag aufs Neue los. Versteht ihr das? Zumindest meine ich so, ja, das ist ein immer wieder aufs Neue. Oh ja, Mann. Übersetzungsvergleiche also. Übersetzungsvergleiche helfen uns, Unterschiede wahrzunehmen, wie einzelne Worte übersetzt werden können. Wenn ihr merkt, dass ihr das gleiche Wort in den verschiedenen Übersetzungen anders übersetzt oder eine Variante gibt, dann heißt es, da gibt es Nuancen. Und dann kann man hingehen und dann ist ein guter Hinweis, dann beschäftige ich mich mit diesem Wort. Hilft es euch? Ihr müsst mir sagen, ob es euch hilft oder nicht. Okay. Das reicht für heute, glaube ich. Oder? Ich glaube auch, dass ich habe Angst, ich überfordere euch da ein bisschen. Ich lese noch zwei, drei Punkte zu diesem Übersetzung, was ich mir geschrieben habe, was ich euch sagen möchte. Ich lege hier keinen großen Schwerpunkt auf diese. Das ist ein gutes Werkzeug, aber ich sage nicht, oh Mann, du kannst nur die Bibel verstehen, wenn du es in vielen Übersetzungen liest. Manche Leute haben nicht mal eine. So können sie die Bibel nicht verstehen, wenn sie nur eine haben. Oder wenn sie es. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber es ist natürlich ein Segen, wenn man hat. Und wenn man ihn hat, dann nutzt ihn. Zweitens, es gibt gute Literatur, die uns da helfen. Ich habe euch, wie gesagt, jetzt 1, 2, 3 vorgestellt. Gute Literatur, die uns da helfen. Drittens, soweit es geht, bitte predigt und studiert und lehrt aus eurer eigenen Bibel. Mein Lehrer hat gesagt, leg dir alle Übersetzungen hin, schau dir an und entscheide dich für jeden Text für die Beste. Das war der Rat meines Lehrers. Das heißt, heute predige ich aus der Schlachter, weil in dem Moment ist das die beste Übersetzung. Morgen predige ich aus der Luther, weil das jetzt für diesen Text die beste ist. Das ist so sein Rat gewesen. Ich habe an diesem Punkt meinem Lehrer nicht gehorcht. Ich sage, sei dir der Unterschiede bewusst, aber predige aus deiner Bibel. Weil du in ihr zu Hause bist. Und du deine Bibel kennst und die Leute sich an eine Übersetzung gewöhnen. So das, was ich hier gerade in der Gemeinde versuche, sich an eine Übersetzung zu gewöhnen. Ich habe Folgendes, ich habe mir Jahre genommen, um mich für eine zu entscheiden. Ich entscheide nicht von Text zu Text, sondern mit Luther bin ich groß geworden, dann habe ich Schlachter lange gearbeitet und dann habe ich mich für die Elberfelder entschieden, aus mehreren Gründen. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt die. Das bedeutet nicht, dass ich die anderen nicht wahrnehme, aber das ist jetzt meine Bibel, mit der arbeite ich. Mit der bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo es geschrieben steht. Und dann dementsprechend bin ich sicher. Wenn es euch hilft, macht es. Das ist ein Rat. Wenn ihr sagt, nein, heute arbeite ich mit der Schlachter, morgen mit dem Neues Leben, könnt ihr gerne auch machen. Das ist keine Sünde. Ja, werde nie vor Gott stehen und sagen, oh, warum hast du verschiedene Übersetzungen gebraucht? Es ist ein Rat von mir. Mir hilft es, stabil zu sein, sicher zu sein in meiner Bibel. Wenn ich die nicht habe, ich fühle mich unsicher. Ich habe eine neue Bibel geschenkt gekriegt von meiner Mutter, weil die hier zerfällt. Ich habe sie jetzt weggelegt. Da habe ich sie geklebt mit Tesa, egal. Ich bleibe bei der, weil da bin ich sicher. Da habe ich sie, ich weiß. Ja. Okay, dann seid euch der Unterschiede einfach bewusst. Es gibt Unterschiede. Schaut euch die Übersetzungsvarianten an. Und wenn ihr es erwähnt, dann erklärt es auch. Wenn ihr Übersetzungsvarianten erwähnt, dann müsst ihr auch dann erklären, warum sie so sind. Und warum das eine gute ist. Warum das hilft. Ja. Okay, alles klar. Das ist einfach zu Übersetzungsvergleichen. Bei dem Übersetzungsvergleich reden wir von verschiedenen Übersetzungen der gleichen Stelle. Wir werden im Laufe des Kurses noch darüber reden, die gleiche Stelle in verschiedenen Evangelien. Oder das ist nochmal etwas anderes. Ja, dass wir diese gleiche Stelle, Matthäus, Markus, Lukas, das ist Perikopenvergleich. Aber hier sind wir im Übersetzungsvergleich. Okay, Beobachtungen, Übersetzungsvergleich. Mehr als ich gehofft habe. Geschafft. Ich bete. Oh Herr, das ist wirklich ein Riesenvorrecht, dein Wort zu haben. Und sogar noch in so vielen Übersetzungen in einer Sprache, die wir lesen können, selber lesen, dass wir lesen können, das ist ebenfalls ein Vorrecht. Dass wir sehen können, das ist ein Vorrecht in allen diesen Dingen, um eben dein Wort zu hören, um dein Wort zu verstehen. Aber darüber hinaus ist es ein Riesenvorrecht, dass wir deinen Geist haben, der uns in alle Wahrheit leitet. Herr, ich danke dir für die Werkzeuge und für die Möglichkeiten, dein Wort zu studieren. Und ich bitte dich, mach uns zu aufmerksamen Bibellesern. Schärfe du durch deinen Geist unseren Geist. Schärfe unseren Sinn, dass wenn wir lesen, wir nicht überfliegen, wir nicht gleichgültig werden. Jedes Jota ist von dir inspiriert, jedes Jota ist von dir, jedes Jota ist wichtig. Und lehre du uns, warum das wichtig ist. Lehre du uns, das zu verstehen. Danke, dass du es tust. Danke, dass ich das erfahren darf, bestimmt meine Geschwister auch. Herr, mach uns zu guten Lehren deines Wortes. Amen.